Wie ist das mit dem Kopftuch der Frauen? Da kann man irgendwo auswärts gehen, ein Seminar über irgendetwas halten und es gibt so Fragen im christlichen Raum, wo es immer ein paar Leute gibt, die schnappen immer die Predigt und stellen ihnen immer die gleichen Fragen. Und eine davon ist nach dem 1. Korinther 11. Wie verhält sich das, wie muss man das verstehen und so weiter. Es ist kein einfacher Text. So ein Abschnitt verlangt von uns einiges an Überlegungen. Die einen sagen, es ist klar, aber es ist ihnen nur so viel klar, dass sie meinen, es ist klar für die anderen. Selber praktizieren sie es nicht oder sie denken gar nicht genau darüber nach und merken gar nicht, in was für Widersprüchlichkeiten man sich befindet. Das ist die eine Variante. Und die anderen sagen schlicht, es ist einfach schwierig. Ein Ausleger hat gesagt zu dem Abschnitt, er gehört zu den Abschnitten des Neuen Testamentes, die am schwierigsten zu verstehen und zu interpretieren sind. Also, es ist auch so, immer die Sachen, am schwierigsten zu interpretieren, gibt, über die gibt es am meisten Bücher, am meisten geschrieben, hat man am meisten diskutiert und am meisten gestritten. An dem Abschnitte sind schon viel kaputt gegangen. In Gemeinden, in Beziehungen. Ich habe jetzt den Text rauskopiert aus der Guten Nachricht und ich habe ihn gegliedert. Ich habe das so extra gemacht, dass sie einfach immer ein Stück weit die Ordnung ein bisschen vor Augen haben und vielleicht so besser folgen können. Wer noch keinen Zettel hat, hat noch jemand keinen Zettel, so einen. Das A4-Blatt ist es. Da wird es noch teilen. Ich tue also den Abschnitt einmal lesen. Vielleicht für die, die das erste Mal hören, tun einfach das einmal zur Kenntnis nehmen. Paulus schreibt, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Ich muss euch dafür loben, dass ihr immer an mich denkt und die Anweisungen befolgt, die ich euch weitergegeben habe. Ich muss euch aber auch noch dies sagen. Jeder Mann ist unmittelbar Christus unterstellt, die Frau aber dem Mann und Christus ist Gott unterstellt. Ein Mann, der im öffentlichen Gottesdienst betet oder Weisungen Gottes verkündet, entehrt sich selbst, wenn er dabei seinen Kopf bedeckt. Eine Frau, die im öffentlichen Gottesdienst betet oder Weisungen Gottes verkündet, entehrt sich selbst, wenn sie dabei ihren Kopf nicht bedeckt. Es ist genauso, als ob sie kahlgeschoren wäre. Wenn sie keine Kopfbedeckung trägt, kann sie sich gleich die Haare abschneiden lassen. Es ist doch eine Schande für eine Frau, sich die Haare abschneiden oder den Kopf kahl scheren zu lassen. Dann soll sie auch ihren Kopf verhüllen. Der Mann dagegen soll seinen Kopf nicht bedecken, denn der Mann ist das Abbild Gottes und spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. In der Frau spiegelt sich die Herrlichkeit des Mannes. Der Mann wurde nicht aus der Frau geschaffen, sondern die Frau aus dem Mann. Der Mann wurde auch nicht für die Frau geschaffen, wohl aber die Frau für den Mann. Deshalb muss die Frau ein Zeichen der Unterordnung und zugleich der Bevollmächtigung auf dem Kopf tragen, damit genügt sie der Ordnung, über die die Engel wachen. Vor dem Herrn gilt es jedoch die Frau nicht ohne den Mann und den Mann nicht ohne die Frau. Zwar wurde die Frau aus dem Mann geschaffen, aber der Mann wird von der Frau geboren. Und beide kommen von Gott, der alles geschaffen hat. Urteilt selbst. Gehört es sich für eine Frau in einem öffentlichen Gottesdienst zu beten, ohne dass sie eine Kopfbedeckung trägt? Schon die Natur lehrt euch, dass das langes Haar für den Mann eine Schande ist. Aber eine Ehre für die Frau. Die Frau hat langes Haar erhalten, um sich zu verhüllen. Falls aber jemand mit mir darüber streiten möchte, kann ich nur eines sagen: Weder ich noch die Gemeinden Gottes kennen eine andere Sitte im Gottesdienst. So. Jetzt haben wir diesen ganzen Text gelesen. Ich habe bewusst Überschriften gemacht, um etwas die Struktur deutlich zu machen, die dieser Text aufzeigt. Paulus benutzt zwei grundverschiedene Argumente in diesem Text, in diesem Abschnitt. Die möchte ich Ihnen aufzeigen. Und ich muss Ihnen auch schon jetzt sagen, dass wir natürlich nicht all in dieser kurzen Zeit nicht alles, ich möchte nur den Grundansatz zeigen, wie man diesen Text auslegen sollte. Zwei grundverschiedene Argumente. Das eine Argument, das immer wieder durch den ganzen Text sich hindurchzieht, ist die Schöpfungsordnung. Paulus beruft sich ganz konkret auf die Schöpfungsordnung, die Zuordnung von Mann und Frau, die Idee, wie sich Gott das Verhältnis gedacht hat, als er uns geschaffen hat. Da komme ich dann noch genau dazu. Das ist das unumstößliche Prinzip, dem er festhält. Und dann zieht sich ein zweiter Argumentationsstrang durch diesen Text. Das ist die Sitte, die Paulus aufgreift. Also was gang und gäbe ist, was man empfindet, er greift die Empfindungen der damaligen Zeit auf, das werden wir auch noch genauer ansehen, ich werde das noch begründen. Diese Sitte, das sind veränderliche Prinzipien. Also wir haben zwei grundverschiedene Argumentationsstränge, den einen von der Schöpfung her und den anderen von der Sitte. Und das macht jetzt nun Paulus. Zuerst betrachten wir nun das Schöpfungsargument. Und dieses Schöpfungsargument wendet er dann auf die Sitte der damaligen Zeit oder noch genauer der Sitte in Korinth an. Also, wir hatten das schon mal betrachtet. Ich werde das ein bisschen kurz machen, wobei das immer gefährlich ist, wenn man die Botschaften vorher nicht mitverfolgt hat. Das ist jetzt ganz heikel in diesem Abschnitt, weil ich kann heute nicht sehr intensiv darauf eingehen, wie von dem Verhältnis. Aber er sagt einmal, der Mann, also diese Unterordnungen, Jesus Gott, Frau Mann. Und das setzt er in so ein Verhältnis im Vers 3. Und das klingt jetzt wirklich, wie das eine absolute Hierarchie wäre. Der eine befiehlt dem anderen. Und das Problem, was wir haben in unserem, wenn wir mit diesen Texten arbeiten, ist, dass wir mit dem Begriff Unterordnung immer Unterdrückung verbinden. Tendenziell. Unterordnung taxieren wir in unseren Köpfen immer a priori mal als etwas Negatives, nicht etwas Positives. Ich bin eben unter einem anderen, wer ist schon gern unter einem anderen? Man hat immer lieber Oberwasser, immer lieber der andere ist unten als selber. Das ist das, was das in uns auslöst, wenn wir das hören. Aber Paulus macht das von Anfang an so, dass er das Verhältnis genauso aufzeigt. Das heißt, Vater und Sohn sind eins, obwohl der Sohn dem Vater untergeordnet ist. Aber es ist nicht eine Unterordnung der Knechtschaft oder eine Unterordnung, es ist nicht eine Unterdrückung, sondern es ist eine Ordnung eigentlich. Und jetzt nimmt Paulus dieses Beispiel und sagt, dass Mann und Frau in selber Weise wie der Vater und der Sohn miteinander in Verbindung stehen. Und Jesus sagt zum Beispiel, wer mich sieht, sieht den Vater. Und so weiter. Und wir sind hier durch den Heiligen Geist verbunden und nur Der Heilige Geist vermag unser Wesen so zu verändern, dass wir das, was Gott hier meint, mit Unterordnung richtig praktizieren. Ich kann es noch anders sagen, das Schöpfungsargument, die Schöpfungsordnung geht in die Richtung, dass es eigentlich für uns nichts Besseres gibt, als entsprechend dieser Ordnung zu leben, sowohl Mann als auch Frau. Und das Problem, das wir noch haben hier, ist, dass man tendenziell immer von den Frauen spricht. Wer hat schon aufgrund dieses Textes sich Gedanken gemacht über die Haarlänge der Männer? Man spricht tendenziell immer von den Frauen. Das ist falsch. Auch den Männern wird in diesem Text hier etwas deutlich gemacht. Aber wichtig ist, dass das nur verstanden werden kann von der Beziehung Vater-Sohn, was gemeint ist mit der Unterordnung der Frau. Und nur wenn wir das leben, so wie das Gott gedacht hat, nur dann wird die Frau als Frau Erfüllung finden und der Mann als Mann. So, das ist mal das, was der Paulus hier nun aufgegriffen hat. Und dann, wenn er das geklärt hat, wendet er sich den damaligen Sitten zu. Im Grunde geht es Paulus darum, dass das Verhalten der Christen in den damaligen Sitten nicht widerspricht, denn er möchte nicht, dass durch ein Verhalten, das Anstoß erregt, das Evangelium in Verruf kommt. Und das können Sie am besten sehen, wenn Sie Vers 13, 14 und 15 betrachten. Da sagt der Paulus, urteilt selbst. Gehört es sich für eine Frau in einem öffentlichen Gottesdienst zu beten, ohne dass sie eine Kopfbedeckung trägt? Jetzt gehen Sie mal auf die Straße in Zürich und fragen mal die Leute, ja, meinen Sie, dass sich das gehört, wenn eine Frau in einem Gottesdienst ohne Kopfbedeckung betet? Können Sie sich die Reaktion dieser Leute vorstellen? Die gucken Sie an und sagen, was meinen Sie? Von wo kommen Sie? Die werden völlig perplex sein. Die haben keine Vorstellung, was wir sie überhaupt fragen. Schon die Natur lehrt auch, dass langes Haar für den Mann eine Schande ist. Aber eine Ehre für die Frau. Die Frau hat langes Haar erhalten, um sich zu verhüllen. Also hier fragt Paulus ganz selbstverständlich, stützt er sich ab auf einem allgemeinen Verständnis. Er sagt, urteilt selbst, ihr könnt alle selbst urteilen. Wenn ich euch sagen würde, urteilt selbst, gehört sich das? Da sagen die einen, nee, das gehört sich nicht, die anderen, das ist doch egal. Das ist überhaupt keine Übereinstimmung. Die meisten, die diesen Abschnitt in der Bibel nicht kennen, die würden eh sagen, nein, noch nie etwas von dem gehört, gar keine Vorstellung, warum soll die Frau eine Kopfbedeckung tragen? Das kommt mir eh immer komisch vor. Das ist etwas Ungewöhnliches für uns. Aber genau auf das zielt Paulus hier ab. Aber beginnen wir mal mit der Haarlänge des Mannes. Die Natur sagt, dass die Haare des Mannes kurz sein sollen. Es gibt immer so Modetrends, jetzt, als ich jung war, war lang in, jetzt ist kurz in, jetzt bin ich also dann wieder im Trend, wobei ich hatte auch früher etwas längere Haare, mein Vater hat dann nicht so Freude daran gehabt. Aber wenn wir jetzt die Haarlänge betrachten, so sehen wir, dass im Alten Testament ganz beachtliche Männer sehr lange Haare getragen haben. So wird zum Beispiel vom Samuel gesagt, da sagt Hannah, die Mutter von Samuel, als sie Gott bittet um ein Kind, sagt sie, wenn ich ein Kind bekomme, verspreche ich dir, sein Haar soll niemals geschnitten werden. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie lange Haare der hatte. Sein Haar soll niemals geschnitten werden. Warum? Weil das Nichtschneiden der Haare ein Zeichen der gottgeweihten Männer war. Genau diese Männer hatten praktisch die Auflage, die Haare für eine bestimmte Zeit haben sie nicht geschnitten, um auszudrücken, dass man Gott geweiht ist. Denken Sie an Simson. Der durfte die Haare auch nicht schneiden. Oder König Absalom. Für uns Männer eine Herausforderung. Er war der schönste Mann und sehr bewundert. Vom Scheitel bis zur Sohle war alles an ihm vollkommen. Also so, Mr. Universum, hätte er die Wahlen gewonnen. Wenn er sein Haar schneiden ließ, und das geschah einmal im Jahr, wenn es ihm sehr schwer wurde, dann wog das abgeschnittene Haar jedes Mal 5 Pfund. Also ich schneide die Haare, ja, je nachdem. Ich habe heute Morgen überlegt, wann ich sie das letzte Mal geschnitten habe, in den Herbstferien, und ich werde sie in den Winterferien wieder schneiden. Aber der Absalom, der hatte einen enormen Haarwuchs und der schnitt sie dann nur einmal im Jahr und nur, weil sie ihm zu schwer wurden. Hingegen lesen wir von Kaiser Nero, der genau in dieser Zeit lebte, und diese Kultur, in die Paulus hineinschreibt, folgendes, das ist nun sehr interessant. Er sagt über, also Sueton, der das Leben des Neros beschreibt, er sagt über ihn, er war so schamlos, dass er sein Haar immer in langen Lockenreihen frisiert trug. Auf seiner Reise ließ er es sogar auf die Schulter hinab wallen. Das sagt Sueton über Nero. Das heißt, wenn Paulus sagt, ja, was meint ihr, ist es denn richtig, dass ein Mann lange Haare trägt? Dann fragt er das in Bezug auf die damaligen Empfindungen in der damaligen Welt. Da empfand man das als schamlos. Er fragt nicht für die ganze Menschheit. Dann wäre Simson, dann wäre Absalom, dann wäre Samuel und alle gottgeweihten Männer schamlose Männer gewesen. Was ja gerade das Gegenteil war. Das waren gottgeweihte Männer. Das heißt, hier wird deutlich, dass Paulus ganz klar auf eine Sitte Bezug nimmt und dass es ihm in erster Linie um die Anstößigkeit geht. Dass die Christen, die Männer nicht etwas tun, was schamlos empfunden wird. Und dann heißt es ja, seht mal, diese Christen, die haben überhaupt keinen Anstand und die wollen uns erzählen, wer Gott ist. Sie sollen zuerst mal lernen, was Anstand ist. Ja, und dasselbe gilt auch für das Kopftuch oder die Haarbedeckung. Wir sprechen immer vom Kopftuch. In der ganzen Auslegung ist unsicher, was die Frau eigentlich auf dem Kopf hat. Ob es ein Kopftuch ist oder ob es eine Form, eine Art, das Haar zu frisieren ist. Man weiß es eigentlich gar nicht. Es wird dann ganz unübliches Wort gebraucht, die Macht der Frau. Und dann sagen einige, ja, die Macht, das ist ein Kopftuch oder weiß ich was. Man weiß es nicht genau. Man kann das einfach vermuten, wie das ungefähr ausgesehen hat. Eines ist klar, egal wie diese Macht der Frau ausgesehen hat. Es gehörte zur Frau in der damaligen Welt und es war allgemein bekannt. Vielleicht ähnlich wie bei den islamischen Völkern, wo es normal ist, dass eine Frau ihr Haupt bedeckt. Das ist völlig normal. Das erwartet man in diesen Kulturen. An der Haartracht konnte man erkennen, so nimmt man an, ob eine Frau verheiratet ist oder nicht. So wie wir das heute mit unseren Ringen ausdrücken. Das heißt, jede Kultur kennt Formen der Auszeichnung, wo man erkennen kann, ob jemand verheiratet ist oder nicht. Wir machen das jetzt nicht mehr via Frisur oder via Kleidung. Früher haben, glaube ich, sogar Frauen besondere Schürzen angezogen, wenn sie dann verheiratet waren, haben das an der Schürze gesehen. Sondern wir machen das jetzt mit den Ringen. und zum Teil auch nicht mehr mit Ringen. Ich weiß nicht, wie man es dann macht. Aber bleiben wir jetzt mal bei den Ringen. Es war eine ganz normale Gepflogenheit, die allgemein bekannt war. Und vielleicht kennen Sie auch diesen Begriff, jetzt ist sie unter die Haube gekommen. Vielleicht ist er noch bekannt. Und das ist genau das, diese Vorstellung. Jetzt kommt die Frau unter die Haube. Dann hat sie eine Haube getragen als Zeichen dafür, dass sie jetzt verheiratet ist. Deshalb ist sie unter die Haube gekommen. Ich habe mal einen Film gesehen vor einigen Jahren, wo sie eine Trauzeremonie gezeigt hatten. Da kam der Mann zur Frau, mit der er verheiratet wurde, nahm das Tuch und tat ihr das Tuch über den Kopf und brachte sie so unter die Haube. Und von dem Moment an hat die Frau dieses Tuch getragen als Zeichen, dass sie verheiratet ist. Ein Kommentator schreibt, die Halakha, eine jüdische Lehrschrift, verlangt von der jüdischen Frau, dass sie sich außerhalb des Hauses nur mit bedecktem Haupte zeigt. Das Ausgehen im bloßen Kopf rechnet man der Frau als etwas Schandbares an, sodass ihr Mann sie deshalb entlassen durfte, und zwar ohne verpflichtet zu sein, ihr die ausbedungene Hochzeitsverschreibung zu zahlen. Also er konnte sich scheiden und sagen, das, was du mitgebracht hast in die Ehe, behalte ich, dein Verhalten ist so schandbar, da bekommst du nichts mehr, geh weg. Das Recht hatte er, wenn sie das tat. Umgekehrt galt die gewaltsame Entblößung des Kopfes einer Frau für eine so schwere Beschimpfung, dass die Mischna dem Täter die Zahlung eines Beschämungsgeldes auferlegt hat. Also wer eine Frau entblößte, das praktisch ihr Haupt aufdeckte, der wurde bestraft, den konnte man eine Geldstrafe auferlegen. Die Frau, und das ist nun hier wichtig, die bedeckt natürlich ihren Kopf nicht einfach im Gottesdienst. Das ist eine ganz eigenartige Vorstellung. Die Frauen sind nicht in Gottesdienst gekommen und dann haben sie in der Handtasche ihr Tuch herausgenommen und dann den Kopf bedeckt. Oder sie haben gebetet und während dem Beten ziehen sie das Kopftuch über ihren Kopf. Sondern die Frauen sind mit diesen Kopfbedeckungen, wie die auch immer ausgesehen haben, in den Gottesdienst gekommen. Und sie haben dann beim Gebet das ausgezogen. Aber das war in der Empfindung der damaligen Zeit so etwas Schamloses und Anstößiges, wenn eine Frau das macht. Dass sie damit die Gemeinde und den Leib Christi in Verruf bringt. Genauso wie wenn der Mann langes Haar trägt. Das ist der Gedanke, den Paulus hier bewegt. Und wenn das heute praktiziert wird, und es gibt Gemeinden, die das praktizieren, die sagen, wir müssen das ernst nehmen, und ich mag das auch respektieren, wenn jemand das tut, weil er sagt, ich will gegenüber dem Wort Gottes gehorsam sein. Ich meine, dass das Wort Gottes dann aber hier falsch verstanden und ausgelegt wird. Aber dort wird natürlich genau etwas Verkehrtes gemacht. Die Frauen, die dort das Kopftuch anlegen, die ziehen das in der Regel nicht an, wenn sie aus dem Haus gehen. Auch unter der Woche nicht. Aber die Frauen, von denen Paulus spricht, die hatten jeden Tag diese Kopfbedeckung auf. Die gehen nie aus dem Haus ohne diese Kopfbedeckung. Und wenn wir in den Gottesdienst kommen, im Gottesdienst eine Kopfbedeckung anziehen, dann ist das irgendwie etwas völlig Unnatürliches. Paulus verlangte von den Frauen nicht etwas, was gegen ihr Empfinden und gegen ihre Sitte war. Er verlangte nicht eine neue Sitte, sondern er sagte nur, bleibt bei der Sitte, wie wir uns das gewohnt sind. Und tut nicht etwas, was den Leib Jesu in Verruf bringt. Das ist das, was ihn bewegt. Deshalb gibt er diese Anweisungen. Es ist kein unbekannter Brauch, den hier Paulus die Gemeinde lehrt, als ob die Gemeindefrauen die einzigen sind, die Kopftücher haben. Heute ist es doch so, dass wir doch sehen und sagen, guck, die gehen dorthin. Das haben wir nicht gesehen. Damals. Das hat man der Frau nicht angesehen. Es gibt gewisse Gemeinden, da sieht man, wer da in die Gemeinde sitzt, sieht man genau, ja, die gehen dahin, die müssen dahin. Die sehen so aus, das war aber damals nicht so. Da kamen die Frauen in die Gemeinde, hat man ihnen nicht angesehen, ob sie jetzt Christinnen sind oder nicht. Sie waren gemäß ihrer Kultur gekleidet und sind so in den Gottesdienst gekommen. Ganz einfach. Und deshalb ist die Frage, ein Kopftuch tragen oder nicht, im Prinzip wirklich hinfällig, weil Paulus mit der Sitte argumentiert. Und ihm geht es nicht um das Kopftuch zu tragen oder nicht zu tragen, sondern ihm geht es einerseits um die Schöpfungsordnung, dass die nicht verletzt wird, und andererseits eben vor allem wegen der Anstößigkeit. Paulus will hier keine allgemeingültige Sitte propagieren, die dann die Menschheit über alle Jahrtausende hindurch zu befolgen hat. Paulus will, dass Christen keinen Anstoß erregen und dadurch das Evangelium in Verruf bringen. Die Christen in Korinth hatten Mühe, mit der Freiheit, die sie in Christus gewonnen hatten, umzugehen. Das war übrigens eine ganz schwierige Gemeinde, muss man auch mal noch sagen. Korinth war eine Katastrophengemeinde. Und ich weiß nicht, wenn das bei uns so wäre, was bei uns dann läuft. Es war eine schlimme Gemeinde. Da sind Sachen vorgefallen, wenn wir uns das mal vor Augen halten, da würden wir fast umkippen. So Sachen können in der Gemeinde vorkommen und Paulus spricht sie trotzdem als Heilige an. Sie hatten Mühe, mit dieser Freiheit in Christus umzugehen. Und sie waren geneigt, alle Regeln, alles über Bord zu werfen. In Christus haben wir nun die Freiheit, jetzt leben wir sie aus. Egal links und rechts, wir haben uns nur vor Gott zu verantworten. Und sie waren auch stolz. Einer über den anderen. Sie stritten darüber, wer die höhere Gabe hat und wer die niedrigere hat und so weiter und so fort. Deshalb musste Paulus so viel schreiben. Und so konkret. Und Paulus lehrt nun die Gemeinde gerade über große Teile im Korintherbrief über die korrekte Verhaltensweise. Er erklärt ihnen, was es heißt, wirklich in die Freiheit in Christus zu leben. Und er betont dabei nicht die Autonomie des Christen, nach dem Motto, ich bin Christ, ich bin ein neuer Mensch, für mich gelten neue Gegebenheiten und jetzt kann ich leben, was ich will, was mein Nachbar macht und der links und rechts interessiert mich nicht mehr, mich interessiert nur noch, was Gott sagt. Und Paulus betont aber die Freiheit zum Dienen, die Freiheit zur Unterordnung, und die Freiheit zum Verzicht. Dass uns die Freiheit in Christus zu diesen Dingen motivieren will und nicht zur Autonomie. Und im Kapitel vorher, Kapitel 10, Vers 31 bis 33, schreibt er, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, so tut alles zur Ehre Gottes. Lebt so, dass ihr für niemanden ein Glaubenshindernis seid, weder für die Juden noch für die Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes. Also dass niemandem ein Anstoß seid, ein Hindernis. Macht es so wie ich. Ich nehme in allem Rücksicht auf alle. Ich suche nicht meinen eigenen Vorteil, sondern den Vorteil aller anderen, damit sie gerettet werden. Also die Absicht des Paulus ist, keinen Anstoß zu erregen. Genau darum geht es in diesem Abschnitt, den wir betrachten. Das Hauptthema ist nicht die Kopfbedeckung der Frau, nicht die Haarlänge des Mannes, sondern das Hauptthema ist der rechte Umgang mit der Freiheit in Christus. Das ist das Thema des Paulus. Die Frau hat durch das Ausziehen ihrer Kopfbedeckung im Gottesdienst Anstoß erregt, weil sie sich dadurch im Empfinden der damaligen Zeit dem Mann gleichgestellt hat. Das empfanden die Leute als schamlos, als unsittlich und als absolut unerträglich. Das kann man nachvollziehen, wenn man überlegt, was das heißt für die islamischen Völker, wenn Frauen ihre Scharia abziehen. Das ist eine so große Schamlosigkeit, also Schamlosigkeit wird das empfunden, dass das einfach unerträglich ist für die Gesellschaft. Ich kann es noch anders sagen. Wenn ich heute Morgen in Gottesdienst gekommen wäre mit der Badehose und hier vorne predigen würde mit meiner Badehose, mit der ich meistens am Mittwoch und Freitag schwimmen gehe, was hätten Sie wohl gedacht? Ich habe auch schon in Badehose gepredigt. Dann war ich auf dem Campingplatz. Niemand hat sich daran gestört. Niemand hat das schamlos empfunden. Aber wenn ich heute mit der Badehose hier predigen würde, abgesehen, dass ich vermutlich frieren würde, wenn ich heute mit der Badehose hier predigen würde, Sie würden Anstoß nehmen an dem. Und mögen Sie noch so offen und so kulant sein wie immer, praktisch jeder würde Anstoß nehmen. Er würde das als eine Schamlosigkeit und eine Unangepasstheit sehen. Und man würde sagen, Jürg, bitte zieh wieder deinen Anzug an. Weil wenn das jemand hört, dass du in der Badehose am Sonntagmorgen vor der Gemeinde stehst und predigst, was gibt das für ein Zeugnis von uns? Die Leute lachen ja über uns. Und sie lachen nicht nur über uns, sondern sie lachen dann auch noch über das Evangelium. Sie nehmen uns gar nicht mehr ernst. Das war das Problem. Und deshalb sagt Paulus ganz radikal, wenn sie keine Kopfbedeckung trägt, kann sie sich gleich das Haar abschneiden lassen. Kommt auf selbe heraus im Empfinden der Leute. Dann soll sie es gerade radikal machen und das Haar abschneiden lassen, was eine Schande war und auch ein Zeichen für schamlose Frauen. Es ist doch eine Schande für eine Frau, sich das Haar abschneiden und den Kopf kahl scheren zu lassen. Dann soll sie auch ihren Kopf verhüllen. Und wenn Paulus nun im Vers 10, und das ist nun immer der Trumpf, den dann die Leute am Schluss noch herausziehen, ja, aber hier steht doch, dass die Engel gucken. Und das ist doch genau dieses Ewigkeitsprinzip. Die Engel gucken ja immer. Also sehen auch die Engel heute, ob die Frauen ein Kopftuch anhaben oder nicht. Und mit dem möchte man dann sagen, doch, die Frau muss trotzdem ein Kopftuch anhaben. Stimmt nicht. Ich sage Folgendes, die Engel, wenn die Engel schauen, schauen sie kulturbezogen. Die Engel sind nicht Gesetzeshüter über Sittengesetze von verschiedenen Kulturen, sondern die Engel freuen sich darüber, wenn Gott geehrt wird. Wer freut sich, wenn ein Sünder Buße tut? Die Engel. Wer freut sich, wenn die Gemeinde Jesu Gott ehrt, freuen sich die Engel mit. Wenn nun in der Gemeinde Sitten so verletzt werden, dass das Evangelium in Verruf kommt, dann freuen sich die Engel nicht. Aber die Engel freuen sich mit, wenn Gott geehrt wird. Und so sehen die Engel nicht explizit auf das Kopftuch und auf die Haarlänge der Männer, sondern sie sehen darauf, ob Gott in der Zeit, in der die Gemeinde lebt, geehrt wird. Das können Sie mir nun glauben oder nicht, ist meine Überzeugung. Sind wir uns bewusst, dass es nicht immer um uns geht als Christen, sondern vielmehr um die Ehre Gottes? Ist es für uns wirklich eine ernsthafte Frage, mal abgesehen von der ob Kopftuch oder nicht, ist es für uns eine ernste Frage, ob das, was wir tun, Gott gefällt und ihn ehrt oder nicht? Wir sind die Visitenkarten im Reich Gottes. Wenn wir uns so verhalten, dass sich die Leute empören oder sich lustig machen über das Evangelium, dann haben wir uns falsch verhalten. Und Paulus sagt, wir sollen persönlich Nachteil in Kauf nehmen, um das Evangelium nicht in Verruf zu bringen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, wenn zwei zusammenziehen, Mann und Frau. Sie sind weder befreundet noch sonst etwas. Sie sagen, wir nehmen zusammen eine Wohnung, aber wir haben keinen Sex, nichts miteinander, wir leben nur zusammen in der gleichen Wohnung. Und die haben wirklich nichts. Das trauen wir ihnen zu. Und dann sagen diese Christen, ja, mir ist doch egal, was die Nachbarn denken, die Hauptsache ist, dass wir das nicht tun, was sie denken. Oder? So sind wir geprägt. Paulus würde sagen, halt, egal was ihr tut. Ich glaube euch sogar, dass ihr nicht wie ein Ehepaar zusammenlebt, sondern nur die Wohnung teilt aus irgendwelchen Gründen. Aber was ihr damit in der Öffentlichkeit verkündigt, keiner der Heiden wird euch abnehmen, dass ihr nichts da tut miteinander. Und um der Ehre Gottes willen sollt ihr das nicht tun. Dann sagen wir, ja, aber, oder? Wir haben ja alle Freiheiten und ich bin ja nur von Gott verantwortlich. Und was interessiert mich die Nachbarn? Und Paulus würde sagen, doch, die interessieren uns sehr. Weil wir sie fürs Evangelium gewinnen wollen. Und weil wir nichts tun wollen, was das Evangelium in Verruf bringt, auch wenn es ungerechtfertigt ist, was in unserer Macht liegt. Was nicht in unserer Macht liegt, ist eine andere Geschichte. Wir tun dem Evangelium keinen guten Dienst, wenn wir an Sachen festhalten, die nichts mehr mit unseren Sitten in Zürich zu tun haben. Wenn uns das alles egal ist, es ist eben nicht egal, was die Leute von unserem Verhalten ablesen. Und wenn wir uns so verhalten, dass sie etwas Falsches ablesen, dann müssen wir überlegen, wie sollen wir uns verhalten, dass sie das Richtige ablesen. Auch wenn wir sagen können, meine Gesinnung stimmt, aber die können sie ja nicht lesen. Sie können nur sehen, was an mir. So erweckten die Frauen, oder so erwecken auch heute Frauen, und das ist die andere Seite. Man meint immer, wenn man traditionell ist und konservativ, dann geht man den sichersten Weg. Falsch. Das ist ein Irrtum. Man geht nicht den sichersten Weg. Wenn man, wenn man konservativ ist, wenn man jetzt annimmt, alle Frauen haben da drin Kopftücher an heute Morgen. Und jetzt kommt jemand in den Gottesdienst, der ist ganz perplex. Der sagt, wo bin ich hier geraten? Was ist mit den Frauen los? Das habe ich doch gar nie gesehen. Was soll das? Also wir irritieren auch so. Festhalten an Traditionen, die nicht mehr verstanden werden vom Umfeld, wo man drin lebt, können genauso kontraproduktiv sein, wie wenn wir als Christen meinen, wir müssen immer voranschreiten und wir müssen immer die Trends setzen. Ich muss das jetzt doch noch sagen, tut mir leid, trotz der fortgeschrittenen Zeit. Obwohl Paulus die schöpfungsgemäße Unterordnung der Frau festhält, unterlässt er es nicht, im gleichen Zusammenhang die Gleichwertigkeit von Mann und Frau nochmals zu betonen. Beachten Sie Vers 11 und 12. Da macht er das ganz deutlich. Vor dem Herrn gibt es jedoch die Frau nicht ohne den Mann und den Mann nicht ohne die Frau. Also er betont wieder, er lässt nicht einfach das Erste stehen, die Unterordnung, sondern er sagt, das eine ohne das andere geht gar nicht und von Gott sind beide. Beide sind Geschöpfe Gottes. Er betont hier wieder die Gleichwertigkeit und die Gleichstellung. Die Überzeugung findet auch ganz praktischen Ausdruck, denn Paulus geht in diesem Abschnitt ganz selbstverständlich davon aus, dass Frauen in der Öffentlichkeit beten und Weisungen Gottes weitergeben oder prophetisch reden. Das müssen wir sehr gut festhalten. Das ist die praktische Anwendung der Gleichstellung und der Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Für Paulus ist das gar keine Frage. Wenn wir Paulus sagen, ja, darf eine Frau im Gottesdienst öffentlich beten oder darf sie Weisungen Gottes weitergeben, dann sagt Paulus, ja, was stellst du mir für eine Frage? Selbstverständlich darf sie das. Er macht sich überhaupt keine Gedanken darum, er sagt nur, in was für einer Form das geschehen soll, dass die Frau eben ihr Haupt nicht entblößen soll, weil das einfach schamlos empfunden wird. Aber dass sie betet und dass sie prophetisch redet, wie das der Luther übersetzt, ist für ihn keine Frage. Das wird uns bei der nächsten Predigt 5 noch beschäftigen, denn einige Kapitel weiter sagt er, die Frau soll schweigen. Da haben wir ja ein Problem. Das werden wir auch noch lösen. Aber hier müssen wir festhalten, dass der Paulus ganz normal davon ausgeht, dass die Frau im Gottesdienst, und das gibt solche, die lehren, die sagen, das ist zu Hause und das andere ist im Gottesdienst, im Kapitel 14, das hält nicht hin. Das taugt nicht, das ist ein künstliches Auseinandernehmen. Es ist ein öffentliches Sprechen und über Gottesdienstform müssen wir uns diesem Zusammenhang dann auch noch etwas Gedanken machen. Aber es ist wichtig festzuhalten, die Gleichwertigkeit hält Paulus aufrecht. Und das drückt er ganz konkret aus, indem die Frau im Gottesdienst beten kann. Er sagt nicht, sie soll schweigen und sie soll nicht Weissagungen weitergeben. Aber wenn sie das tut, dann soll sie sich den Sitten gemäß verhalten, um keinen Anstoß zu erregen. Wir haben diese zwei grundverschiedenen Argumentationsstränge. Da unten habe ich das. Und wir sehen die Schöpfungsordnung, und da werden wir sicher auch noch Zeit verwenden. Ich kann nur nicht alles in einmal machen. Sie merken auch, dass uns die Zeit davonläuft. Die Schöpfungsordnung, an der hält Paulus durchs Band fest, mit auch richtig natürlich. Das ist das unumstößliche Prinzip. Aber die Sitte, das ist ein veränderliches Prinzip. Und die ist auch anders in anderen Ländern. Da sprechen die Missionare sprechen ja von Kulturschock. Das heißt, die Hauptaufgabe eines Missionars, wenn er ins neue Land geht, ist, dass er sich der Kultur anpasst und dass er lernt, wie die Menschen reagieren, dass er keinen Anstoß erregt durch sein Verhalten. Das ist das Erste, was ein Missionar lernen muss. Nur interessanterweise verstehen oft Menschen hier und Christen hier in unserer Stadt nicht, dass wir dasselbe hier auch tun müssen. Sie meinen, bei uns könnte die Zeit stillstehen. Sie steht nicht still. Und unser Auftrag bleibt, das Evangelium weiter zu verkündigen und so, dass Menschen es verstehen. Und wir müssen immer wieder über die Sitten uns Gedanken machen, was wirkt anstößig, was nicht. Es ist unsere Aufgabe herauszufinden, welches in Zürich die kurzen Haare der Männer und die Kopftücher der Frauen sind. Das hat der Paulus uns nicht gemacht und das kann er für uns nicht mehr tun, das müssen wir selber tun. Aber das können wir nur dann tun, wenn wir verstanden haben, um was es Paulus hier in diesem Abschnitt geht, was sein Anliegen ist. Und sonst können wir das nicht tun. Sonst streiten wir über Kopftücher ja oder nein, über Haarlänge ja oder nein. Und wir können streiten, bis wir alle auseinander sind und einander nicht mehr grüßen können. Aber wenn wir uns Gedanken machen und die Prinzipien erkennen, um die es geht, dann müssen wir uns überlegen, was sind die kurzen Haare der Männer und was sind die Kopftücher der Frauen. Wie können wir das in Zürich, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft zum Ausdruck bringen? Paulus will sich nicht weiter in ein Streitgespräch verwickeln, offenbar kennt er das Potenzial, das hier drin liegt. Falls aber jemand mit mir darüber streiten möchte, kann ich nur eines sagen, weder ich noch die Gemeinden Gottes kennen eine andere Sitte im Gottesdienst. Das war einfach damals Usus und Sitte. Und wenn ihr in Korinth einen anderen Weg gehen müsst, sage ich euch, so ist es Sitte. Und Paulus würde mir schreiben, wenn ich in der Badehose predige, würde er mir sagen, Jürg, dass du in der Badehose predigst, das ist eine Schande und es ist nicht Sitte in keiner Gemeinde, die ich kenne, dass der Prediger in der Badehose vorne steht und die Leute angezogen zugucken. Und wenn du darüber streiten willst, ich streite nicht darüber. Unsere Herausforderung heute Morgen ist die, bin ich bereit, um der Ehre Gottes willen, Dinge zu tun, die ich eigentlich nur tue, weil ich Gott die Ehre geben möchte, die ich, wenn niemand zugucken würde, anders machen würde und es wäre nicht falsch, aber bin ich bereit, das einzubeziehen, dass ich auch frage, was strahle ich aus oder was drücke ich aus durch mein Verhalten, was sehen die Menschen in meinem Verhalten, bringe ich damit das Evangelium in Verruf oder nicht? Und ich wünschte mir, dass uns diese Frage oft viel mehr bewegt, als die Frage, was ich darf und was ich nicht darf. Amen.